Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Heute mit einer Zufallsentdeckung aus Scheuern. Olivera Blagojevic, sie schneidert Kostüme für die großen Bühnen dieser Welt aus dem beschaulichen Nassau heraus. Das wollen wir genauer wissen. Eine Nassauerin bei Udo Lindenberg und Co. heute im Hörmal. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen an diesem Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben hier gerade einen wunderschönen Blick auf das Mühlbachtal. Die Sonne scheint. Neben mir steht ein großer Tisch mit einer Nähmaschine. Dahinter glitzert etwas am Kleiderbügel, das habe ich gerade schon gesehen. Und dieses Etwas, das gestaltet und näht Olivera Blagojevic. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das wirst du mir gleich noch verraten. Und zwar nicht für irgendwen, sondern für Stars wie beispielsweise Udo Lindenberg. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Olivera Blagojevic.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ich habe gerade schon beschrieben, wo wir hier sind. Du wohnst in Nassau-Scheuern, hier mit wunderschönem Blick auf das Mühlbachtal. Aber du bist ganz schön viel unterwegs, auf Tour. Erzähl doch einfach mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was du eigentlich machst.
Hallo zuerst. Ja, wie du hast gesagt, ich mache Kostüme oder Kostümbild und alles rund um Kostüme für verschiedene Shows. Mhm. Udo Lindenberg ist einer von meinen Kunden. Ich mache sehr viel Kindershows, wie gerade Bibi und Tina.
Ja.
Ich habe Tabaluga gemacht, Yakari, kleine Medikus oder größere Shows wie Afrika, Afrika.
Wow.
Ja. Es gibt viel.
Ja, dann bist du sehr, sehr viel unterwegs. Wir haben eben im Vorgespräch darüber gesprochen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Erstens zu deinem Job und zweitens, wie du auch nach Nassau an der Lahn gekommen bist. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Du kommst ursprünglich aus Serbien. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, Blago bedeutet Schatz, oder?
Ja, Blago ist Schatz.
Ja, was für eine schöne Wortbedeutung auch. Du bist aus Serbien gekommen im Jahre oder um das Jahr 2000.
Ende 99.
Genau, nach München erst einmal.
Ja.
Und hast aber, das hast du erzählt, schon immer genäht, keine Kostüme. Wie fing das überhaupt an, deine Leidenschaft fürs Nähen?
Das war eine andere Zeit hier in Deutschland. Ich glaube, Leute können das schwer vorstellen. Damals ich komme da aus damaliger Jugoslawien.
Yeah.
Und damalige Jugoslawien war ein sozialistisches Land, kommunistisches Land. Und wir haben nicht so viel wie hier im Westen. Man kann es so ein bisschen vergleichen wie damalige DDR. Mm. Und wenn wir wollen etwas Schönes haben, dann muss es aus Ausland kommen. Und das hat auch viel Geld gekostet. Und so, wir sind einfach kreativ geworden. Und ich war junge Mädchen und ich wollte auch so was haben, was andere nicht tragen. Und so habe ich angefangen, eigene Stil zu machen.
Ja.
Und zu nähen, ja.
Ja, und es ist, glaube ich, in Serbien auch viel üblicher als hier, dass man wirklich zum Schneider, zur Schneiderin geht und sich Alltagskleidung nähen lässt.
Ja, das ist ein bisschen umgekehrt, weil bei uns, ich muss auch sagen, ich wohne hier seit 25 Jahren, aber in damaliger Zeit war fast viel günstiger, bei Schneider zu gehen und etwas zu nähen, als Konfektionsklamotten zu kaufen, weil Konfektion war bei uns sehr teuer.
Mm.
Und wir haben auch sehr viele Schneider und Schneiderinnen und Leute haben immer Stoffe selber ausgesucht, gekauft und dann sind zum Schneider gegangen und haben Hose, Rock, Anzug, Sakos selber gemacht. Oder sie haben bestellt und wir haben gemacht.
Ja.
Und das war ganz normal.
Mhm. Und dann bist du mit dieser Leidenschaft fürs Nähen und mit dieser Kreativität nach München gekommen, damals als Flüchtling aus dem Krieg. Und dann ging es weiter mit einer Kneipe, das habe ich im Kopf, ja. Und ziemlich viel Fügung und Schicksal. Wie ging es da weiter?
Das ist wie ein Leben, ja. Ich habe einen Bekannten aus München gehabt, der hat seine Freizeit in einer Kneipe verbracht, wo meine damalige Chefinnen aus München oft nach der Arbeit gekommen sind. Mhm. Und sie haben mich gefragt, was kann ich machen? Und ich habe gesagt, ja, ich bin Schneiderin, ich kann das machen. Und er hat gesagt, ah, ich kenne jemanden aus Kneipe. Mhm. Und so Wort nach dem Wort, er hat mit diesen zwei Damen gesprochen und sie haben gesagt, oh, wir brauchen niemanden im Moment. Aber in diesem Moment, sie haben einen großen Auftrag bekommen. Mhm. Und sie haben gesagt, okay, ich kann kommen. 3 Tage zum Test und dann schauen wir mal. Und ich bin 7 Jahre da geblieben.
Genau, aus den 3 Jahren wurden 7 Jahre in München.
3 Tage.
Aus diesen 3 Tagen, ja. Genau, wurden 7 Jahre in München. Da warst du dann aber angestellt quasi. Ja. Und dann kam für dich irgendwann der Sprung in die Selbstständigkeit und auch der Sprung aus München raus. Wie ging es weiter für dich?
Ja, München ist eine wunderschöne Stadt. Das ist wirklich eine Schönheit pur. Und nicht nur München, sondern die ganze Umgebung. Ich bin sehr viel über verschiedene Seen, Berge, das ist Alpenraum und es ist wunderschön. Aber ich habe mich so ein bisschen, man muss sagen, unsere Kultur und deutsche Kultur sind ein bisschen unterschiedlich. Und hier, nach so vielen Jahren, habe ich bemerkt, dass diese südliche Teil von Deutschland ist ein bisschen kälter als nördliche.
Yeah.
Und da habe ich mich ein bisschen einsam gefühlt, weil ich habe nicht so viele Freunde, Leute sind nicht so offen gewesen. Mm-hmm. Und ich wollte was anderes auch ausprobieren. Ich war jung und voll mit Energie und ich habe ganze meine Jugend selbstständig verbracht und dann wollte ich auch meine eigene Firma haben.
Ja, und dann hat es dich ins wunderschöne Wiesbaden gebracht.
Oh ja, nach München, das war zweite Liebe. Meine gute Freundin ist nach Wiesbaden umgezogen und ich habe ihr geboten, meine Hilfe, weil ich bin handwerklich begabt, nicht in Raum Kostüme, sondern ich kann auch Möbel zusammenbasteln, ich kann streicheln und so, kleinen Kram. Und ich habe gesagt, okay, ich komme dir zu helfen. Und dann, ich kann mich erinnern, diese Hauptbahnhof in Wiesbaden. Ich habe gedacht, wo bin ich gekommen? Für mich, das war Schönheit pur.
Mhm.
Und man muss sagen, Wiesbaden war auch wie Heidelberg während des Zweiten Weltkriegs nicht gestört. Und man kann sehen, diese prächtigen Gebäude und besonders diese Parks mit diesen alten Bäumen.
Mhm.
Und das ist einfach, ich wollte einfach jeden Tag das vor meinen Augen haben.
Ja.
Das ist Futter für die Seele.
Kann es sein, dass das gerade für Kreative wie dich auch ganz besonders wichtig ist, in welcher Umgebung man arbeitet? Also was man für einen Ausblick vielleicht auch hat, in was für einem Gefühl man da lebt? Ist das besonders wichtig für Menschen, die so kreativ sind wie du?
Ja und nein. Auf einer Seite, man ist inspiriert von dieser Schönheit. Aber mein Kunstlehrer hat immer gesagt, wo gibt's Probleme, wo ich schwere, dann kommt man raus aus seiner Seele. Und man kann auch sehen, dass verschiedene Krisenzeit haben sehr große Künstler auf den Welt gebracht, weil wenn draußen alles schwer ist, dann man kehrt in innere Welt.
Ja.
Und das kann auch Inspiration sein.
Ja, du hast eben auch ein schönes Beispiel dafür genannt aus der Udo Lindenberg Show, wie das, was vielleicht auch schwer in deinem Leben für dich war, sich nachher auf der Bühne auch wieder zeigen durfte. Das finde ich unglaublich schön. Das erzählen wir aber später noch.
Okay.
Du warst dann in Wiesbaden und hast dich selbstständig gemacht.
Ja.
Wie hat sich dieses Arbeiten in der Selbstständigkeit von dem, was du vorher gemacht hast, unterschieden?
Es war nicht so großer Unterschied, weil das war Zeit, wo ich war viel unterwegs.
Mhm.
Ich war on Tour als Kostümmanagerin oder Dresserin.
Mhm.
Und das habe ich dann weitergemacht.
Ja.
Und dann langsam habe ich angefangen mit Kostümdesign, weil viele Leute haben mich von früher gekannt, aber sie haben nie gewusst, dass ich jetzt selbstständig bin. Und dann musste ich diese Brücke machen, raus aus dieser angestellten Position zum Selbstständigkeit. Und wann war das bekannt? Dann kamen auch langsam Aufträge. But she moves like lightning, then she counts to three. Then she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. We go together, Adam and Eve. But the girl is so much more than just another apple thief. Yeah, she's a genius, watch and learn. She sets the world on fire just to watch the sucker burn. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. Undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die.
Du hast es gerade schon angedeutet und hast einfach mal so in den Raum geworfen, Dresser und Kostümmanager, das sind für Menschen wie mich unbekannte Begriffe. Was macht ein Dresser, was macht eine Kostümmanagerin und, das ist noch ein Begriff aus dem Vorgespräch, Quick Change. Was ist das?
Man muss zuerst wissen, wann sie auf ein Konzert kommen oder ich mache meistens Musical. Sie sehen vielleicht 10 Leute auf der Bühne. Aber hinter dieser Bühne gibt es, zum Beispiel bei Udo Lindenberg, wir haben mehr als 150 Leute, was kein Mensch sieht. Und jeder von uns hat eine Abteilung. Und ich bin dann für Kostüme, deswegen Kostümmanagerin und Tour. Das bedeutet, ich kümmere mich um Kostüme, dass sie sauber sind. Wir haben Waschmaschine, wir haben Trockner. Ich habe komplette Werkstatt dabei, dass ich alles reparieren kann. Oder manchmal haben wir Bedarf von etwas anderes. Und natürlich die Show, das ist Hauptsache. Und während der Show, ich habe dann diese Quick Change Raum, oder nicht Raum, sondern wir bauen diese Räume, wo Leute während der Show ihre Kostüme wechseln.
Ziemlich großer Schnelligkeit, würde ich behaupten.
Ja, und Quick Change ist meistens, wenn wir haben eine Minute von einem Kostüm in andere zu springen. Wann ist Kostüm sehr aufwendig? Man hat viele verschiedene Teile. Manchmal ist nur ein Body, aber manchmal haben wir haben ein Pferd bei Yakari gehabt, wo war 2 Leute drin. Und sie sollen aus diesem Pferd in ein Indianerkostüm, wer hat mit Perücke, Schuhe, Hose, Oberteil, viele Teile. Und das kann man alleine nicht schaffen. Oder ich kann nicht alleine das schaffen. Und dann bauen wir ein Quick-Change-Team und wir lernen eine Choreografie. Oder es ist wie eine Choreografie.
Wahnsinn, ja.
Welche Bein zuerst, in welche Schuhe oder ob es Hose zuerst. Und dass wir haben eine Reihenfolge und wir machen das mit Stoppuhr.
Das heißt, ihr probt das richtig
wir
im Vorhinein
das.
Und müsst immer ein Stückchen schneller werden, quasi.
Ja, und das ist immer, wenn wir haben mehrere Quick-Change, oder wenn wir haben einen Quick-Change, es ist oft, dass wir machen so Selbst-Competition, weil wir sagen, ah, guck mal, wir sind jetzt schneller und schneller und natürlich Wiederholung macht Meister.
Ja.
Das ist immer, meistens erste Umzug schaffen wir kaum. Im Moment können wir noch quatschen.
Ja, okay. Wie lange im Vorhinein beginnt ihr mit das wirklich zu üben? Also seid ihr dann quasi auch schon bei den Proben immer mit dabei und übt das mit?
Ja, ja. Wir haben zum Beispiel große Show wie Udo Lindbergh, da haben wir 6 Wochen, manchmal länger. Bei kleineren Projekten haben wir vielleicht 15 Tage. Eine Woche, es ist unterschiedlich, wie groß ist Produktion. Und dann, ich habe meistens am Anfang Fittings, weil wir haben Kostüme, aber Kostüme müssen ein bisschen genau gefittet sein. Und es ist oft, dass wir, wenn wir probieren, welche Kostüme, wir merken, aha, mit dieser Bewegung, mit diesem Tanz, kann ein bisschen etwas besser angepasst sein. Das ist diese Feintuning. Und dann, wenn wir wissen, weil wir müssen, wir haben auch Spielbuch und dann haben wir Lieder und wir haben Timing und dann ich weiß, wo ist dieser Quick-Change-Bereich. Und sobald, weil man muss wissen, wenn du hast einen Tänzer, er muss singen, er muss tanzen, er muss Choreografie lernen, er muss... Und dann jeder, ein Choreograf braucht diese Person, ich brauche diese Person, von Tonmann braucht.
Ja.
Und dann müssen wir gucken, dass wir zusammen Zeit finden für diese Probe.
Ja, und du hast auch eben schon meine Vorstellung einer Kostümbildnerin hinter den Kulissen total durcheinander geworfen. Ich dachte, du sitzt da ganz entspannt irgendwie mit deiner Nadel für den Notfall. Aber du bist ja quasi richtig ausgestattet. Also du hast gesagt, du hast eine Stirnlampe. Und du bist auch verkabelt, dass ihr quasi untereinander per Funk miteinander kommunizieren könnt. Da ist Stress, oder? Also das.
Ja, es ist stressig. Zuerst Backstage, wir haben alle schwarze Klamotten und Backstage ist dunkel.
Das heißt, ihr seht euch auch selber nicht so richtig.
Wir haben schon, da ist sehr viel Sicherungs. Sache. Wir haben so beleuchtete Treppen und so, dass etwas nicht passiert. Aber wir haben alle, oder meistens wir tragen Kopflampe und wir haben auch so, ich habe Bauchtasche mit so kleine Werkstatt, weil es passiert auch, dass viele Kostüme, nicht viele, aber besonders am Anfang, wenn du hast eine Premiere, dann bis Kostüme nicht richtig sitzen, es passiert oft, dass sie irgendwo platzen oder Reifeschluss platzt. Oder dann muss man schnell reagieren.
Wie bleibt man dann ruhig in so einer Situation?
Zuerst, man hat keine Wahl, man muss das hinkriegen. Es ist Scherz. Das lernt man. Ich glaube, das ist in jedem Beruf, wo diese Schnelligkeit notwendig ist, dass man am Anfang total aufgeregt ist, wie jeder Mensch, aber mit Erfahrung, man lernt, man hat schon oft etwas geschafft, denn man glaubt, ich schaffe diesmal auch.
Ja.
Ehrlich zu sagen, man denkt nicht viel, weil man muss einfach gucken, wie löse ich diese Probleme.
Ja, du hast eben so eine lustige Geschichte erzählt von Tänzern, die du betreut hast. Ich weiß nicht mehr, die Show, vielleicht kannst du es erzählen, da ist jemandem dann ein Reißverschluss geplatzt.
Meinst du diese türkische Gruppe?
Genau.
Ja, das war ein sehr schönes Projekt, Night of the Sultans.
Ja.
Das war mit eine Kombination zwischen Türkei und Deutschland. Und die Tänzer waren aus Türkei, Istanbul. Und sie sind ein bisschen konservativ. Und es ist nicht gewöhnlich, dass eine Frau einen Mann so anfasst. Und wir haben Situation, das war eine sehr große Gruppe, über 80 Leute. Und ich habe Situation, dass ein Mann hat einen Quick Change gehabt und seine Hosenreifenschluss ist geplatzt. Mhm. Und ich muss schnell rennen und mit Kopflampe auf seine Hose und seinen Reifenschluss. Und ich habe seinen Reifenschluss schnell genäht.
Ja. Und das hat für viel Gelächter unter den Kollegen.
Rund uns Leute haben totgelacht, weil in dieser Dunkelheit, ich war auf dem Knie vor ihm mit Kopflampe auf seinen Reifenschluss und ich habe schnell genäht.
Ja. Wenn du mal so zurückblickst auf die Jahre, die du jetzt in diesem spannenden Job hinter dir hast, gab es da so Momente wie diesen vielleicht auch, die du ganz besonders auch im Herzen hast? Wo du sagst, boah, das waren Momente oder das war eine Show, eine Zeit, die hat mich vielleicht auch mich weiterentwickeln lassen, die war besonders für mich?
Ja, das ist vielleicht wie erste Liebe. Meine erste Tournee war Tabaluga 2003.
Ja.
Peter Maffay, Tabaluga. Ja. Und wenn ich habe das erste Mal gesehen, das war so wie Geschichte Wiesbaden, wenn ich habe gesehen, diese hunderte Menschen. Man kann so vorstellen, morgen, wenn du kommst in die Halle, diese Halle ist leer. Da sind auch keine Stühle, keine Bühne oder manchmal ist nur grob Bühne da. Nix. Und meine Kollegin und ich, wir machen von morgens bis abends das, was man am Abend man sieht. Mhm. Und hinten, man muss wirklich gucken, das ist, ich weiß nicht, wie viel Meter oder Kilometer von Kabel. Mhm. Weil jede Lampe, jeder Lautsprecher, alles ist verkabelt.
Mhm.
Und am Abend, ich bin oft, weil meine Abteilung ist relativ schnell fertig.
Ja.
Meine Kollegen, sie müssen manchmal bei solchen Shows bis 2 am Nacht arbeiten, bis sie alles das wieder einpacken.
Mhm.
Und ich bin oft da geblieben und ich habe meine Kollegen beobachtet und das hat mich einfach fasziniert.
Mhm.
Weil für mich, das war einfach, ich erzähle oft, das ist eine Magie, weil von nichts, wir machen eine Synchronisation zwischen Ton, Bewegung, Kostüm und wir machen eine Kreation, eine Zauber. Und das existiert nur in diese 2 Stunden und vorher, nachher ist alles weg.
Ja. Oliveira, du hast jetzt gerade über Magie gesprochen und das erinnert mich an deine Geschichte aus dem Vorgespräch. Da hatten wir eben auch drüber gesprochen, wie schwere Zeiten es auch schaffen können, sich in was Positives, würde ich beinahe sagen, umzuwandeln und es dann auch auf die Bühne schaffen. Das ist jetzt sehr kryptisch, was ich sage.
Ja.
Aber es geht um eine Kriegserfahrung, die du gemacht hast und die dann sich auch auf einer Bühne am Ende wiedergefunden hat. Magst du da uns mal mitnehmen zu dieser Geschichte?
Ja, das war, ich habe schon gesagt, ich komme aus Serbien und wir haben damals 90er Jahre diesen Krieg und ich habe selber Bombing erlebt. Das war 3 Monate. Und während dieser Zeit, unsere Leute haben gekämpft mit Widerstand, weil was kann man anderes machen? Und das war Zeit, wo Leute haben Zielscheibe gezeichnet auf T-Shirts oder auf Papier und dann auf dem T-Shirts mit Sicherheitsnadel gehängt. Und so wir sind dann auf die Straße gegangen während der Bombing. Und wir haben damals auch Konzerte. Viele Musiker haben sich freiwillig dargestellt und wir haben Konzerte während der Alarm gehabt und oft auf den Brücken.
Mm.
Weil Brücken waren sozusagen, Brücke ist nicht nur Brücke, das bindet 2 Ufer, sondern da sind auch Stromkabel, Wasser und alles unter der Brücke geht.
Also ganz, ganz wichtige Verbindungslinie.
Genau, und ein Stadt ohne Brücke ist tot.
Mm.
Und dann haben wir einfach mit unserem Körper versucht, unsere Brücke zu schützen.
Ihr habt euch quasi mit euren T-Shirts, wo Zielscheiben drauf waren, auf die Brücke gestellt und gehofft, dass sie deshalb nicht zum Einsturz gebracht werden, weil ihr da
und steht. Ich muss sagen, das hat gewirkt.
Ja.
Weil das war, wir wollen einfach Aufmerksamkeit.
Mhm.
Wir sind Zielscheibe von diesen Bomben, waren es überall. sind, ja. Ja, und dieses Bild war sehr stark für mich. Und dann später, 2019, ich glaube, das war's, ich habe dann Design gemacht für Udo Lindenberg. Und Udo Lindenberg hat ein Lied, das er seit 40 Jahren singt. Und er sagt immer, leider, ich muss wieder singen. Mhm. Und das ist ein Lied, wozu sind Kriege da. Mhm. Und er singt dieses Lied mit Kinderchor. Das ist so 30 Leute, 30 Kinder. Und dann war, wir haben dann kreative Meeting und wir haben dann gesprochen, aha, welche Kostüme brauchen wir für dieses Lied. Regisseur hat eine Idee. Und ich habe dann mich erinnert, wozu sind Kriege da? Ja, dass wir Zielscheibe sind. Hm. Und ich habe das vorgeschlagen. Aber ich habe nur als Idee vorgeschlagen, nicht hintergeschickt.
Ja.
Und das war nicht so interessant für meine Kollegen. Aber ich habe diese Geschichte einer Freundin erzählt und sie hat dann weiter meine Kollegin erzählt. Hm. Und sie waren total berührt. Hm. Sie haben gefragt, ob ich habe welche Fotos von dieser Zeit. Und ich habe dann welche gefunden. Und dann haben wir diese Kinderchor-Sing mit Zielscheibe auf der Brust.
Hm. Wie war das für dich?
Sehr bewegend, ja. Hm.
Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und auch eigentlich wunderschön, dass sich dann dieses Bild, was für dich ja so stark war, über all die Jahrzehnte dann auf deiner Bühne auch irgendwie
ja, das kommt aus, hat. Das ist sozusagen wahre Geschichte. Mhm. Diese Kostüm war aus Leben gekommen, aus Erfahrung, aus Widerstand.
Ja.
Und ich finde bis heute sehr stark und ich kann immer Tränen in den Augen haben. Mhm.
Ja, auch jetzt hat es natürlich wieder sehr große
Aktualität. Und jetzt ist wieder aktuell und das ist unendliche Geschichte, wie Udo sagt.
Mm.
Ja. Es ist nie genug, dass wir gegen solche Sachen kämpfen. Mm.
Wir mähen auf Gummibärchen die Panzer aus Marzipan. Kriege werden aufgegessen, einfacher Plan, kindlich genial. Es gibt kein Gut, gibt kein Böse. Gibt's LP1 auf Lebenszeit, immer für eine Überraschung gut. Gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun. Die weggehörten Kinderhände, den Trübsinn der Hände. Wir werden Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht. Sie sind die wahren Anarchisten, lieben das Chaos, räumen ab, kennen keine Rechte, keine Pflichten, ungebeugte Kraft, massenhaft, ungestümer Stolz. Gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört den Kindern. berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in Kinderhände, dem Trübsinn ein Ende. Wir werden in Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht. Gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen.
Wir sitzen hier zum Glück in dem wohlbehüteten Mühlbachtal heute.
Auf jeden Fall.
Hier ist alles ganz, ganz ruhig. Die Vögel zwitschern. Ich glaube, das hören unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Aber dass du weitergekommen bist dann von Wiesbaden nach Nassau, das ist ja quasi so der letzte Step deiner bisherigen Reise gewesen, dich hier niederzulassen. Vielleicht magst du uns diese Reise noch erzählen, wie es von Wiesbaden nach Nassau ging.
Gerne. Das war Zeit, wo ich habe entschieden, eine Immobilie zu suchen. Und ich habe 2 Jahre gesucht. Man muss vorstellen, ich habe in Suchmaschine immer 50 Kilometer rund um Wiesbaden gegeben. Und diese Immobilie habe ich auch besucht. Aber 2 Jahre konnte ich nichts finden, was mir hat gepasst. Und dann habe ich eine Einzeige gesehen, ein inneres Zimmer mit einem wunderschönen Blick im Tal. Und ich habe gedacht, wow, das ist, weil ich wollte etwas, dass dieses Haus etwas Besonderes hat. Und ich war ein bisschen verzweifelt, weil nach meiner Erfahrung alle solche besonderen, schönen Häuser sind schnell weg. Aber trotzdem habe ich Mail geschrieben und ich habe schnell einen Termin bekommen. Und dann habe ich gesehen, Nassau, okay. Ich habe nie gewusst, dass Nassau gibt. Und bin ich in Haus gekommen und das war Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Dann habe ich Haus gekauft und nachher habe ich bemerkt, oh, hier ist ein Burg. Und dann habe ich gesehen, ah, wir haben Post. Und ich habe gedacht, das ist hier Dorf. Und dann habe ich, oh Gott, was für eine Rewe. Wir haben die schönste Rewe in Deutschland. Ich habe fast jeden Stadt in Deutschland besucht, während meiner Tourneeleben, 20 Jahre.
Ja.
Aber so eine schöne Rewe ist selten zu sehen. Und dann war nicht Rewe, das war noch Netto und Aldi. Und ich habe dann gedacht, ich war wirklich, erste paar Jahre, ich war immer zum Arzt nach Wiesbaden. Ich war immer, alles, was ich habe, zu erledigen, zu Massage, ich war nach Wiesbaden. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, hier gibt es noch mehr.
Ja.
Und so langsam bin ich hier angekommen. Und ich muss sagen, ich liebe Nassau. Es ist auch hier rund um Nassau wunderschön und einfach toll.
Was für ein schönes Plädoyer für diese wunderschöne Stadt hier an der Lahn. Du bist aber so oft gar nicht hier. Also du bist ja auch immer wieder wochenlang dann tatsächlich auf Tour. Kannst du das irgendwie fassen, wie viele Wochen oder Monate du hier arbeitest in deiner Werkstatt, wie du sie nennst, und wie viele Wochen du auf Tour bist?
Ja, ich bin dieses Jahr zum Beispiel von Januar bis Juni unterwegs.
Mhm.
Jetzt haben wir eine Pause, 10 Tage, aber in diesen 10 Tagen, ich muss jetzt morgen schon nach Hamburg wegen Disney-Konzertprojekt. Deswegen, wenn ich ein halbes Jahr zu Hause bleiben, aber bin ich auch nicht, weil dann habe ich auch Urlaub und bin ich auch nicht in Nassau.
Ja.
Aber sozusagen 4 Monate bin ich hier.
Ja. Wie ist das für dich, dieser krasse Unterschied, einmal auf Tour zu sein, mit dem Tourbus unterwegs zu sein, viele, viele Menschen jeden Tag, die du immer siehst, aber auch immer wieder neue im Publikum, und dann dieses Hierherkommen in diese Ruhe, in diese Stille, in dieses Haus, ganz für dich. Ist das ein krasser Wechsel? Kannst du das gut? Brauchst du das?
Aber das war genau, was ich wollte.
Ja.
Weil ich habe genug Partys. Ich bin 57 Jahre alt. Es ist auch Zeit, wo man nicht jetzt in Clubs geht. Und
sag das nicht.
Ich bin mindestens nicht so.
Ja.
Ich meine privat.
Mhm.
Weil ich sehr viel Partys mache. Wir haben fast... wann ist gute Gruppe, dann, wir haben im Bus jeden Abend eine kleine Party. Und dann gibt es Bergfest, das ist Mitte von Tour, dann gibt es Abschlussfest. Und besonders mit Udo war sehr viel Partys unterwegs.
Yeah.
Was Udo hat selber organisiert mit seiner Crew. Und wir haben sehr viel gefeiert. Und deswegen, ich brauche dann ein bisschen Ruhe vor Privatleben. Und ich habe so etwas auch gesucht. Und für mich, das ist so, ich liebe hier zu sein. Manchmal denke ich, soll ich überhaupt in Urlaub fahren? Weil für mich Urlaub ist, zu Hause zu sein. Ich habe hier auch Werkstatt, ich kann auch arbeiten. Und das ist einfach Leben, was ich mir gewünscht habe. In diesem Sinne, ist so, wie ich wollte.
Wie wunderschön, wenn man das so sagen kann, wie du gerade.
Es ist nicht immer so gewesen, aber man macht immer einen Schritt nach dem anderen.
Du hast jetzt gerade Partys erwähnt mit Udo Lindenberg. Wie ist das generell? Also wie nah kommt man auch den Stars, mit denen man zusammenarbeitet?
Wenn man arbeitet im Kostümbereich, dann natürlich, man ist sehr nah.
Rein körperlich, ja.
Rein körperlich. Aber ich muss sagen, Udo hat seine Assistentin, meine Kollegin Nico Casal. So in diesem Sinne, ich arbeite nicht direkt mit Udo. Aber ich bin seine sozusagen Schneiderin. Und wenn wir fangen Tournee, ich mache auch Fitting mit ihm. Das mag seine Assistentin nicht. Und in diesem Sinne, mit Udo habe ich viel Kontakt. Aber wenn man arbeitet mit solchen Prominenten, und ich habe sie schon gehabt in meinem Leben, wir sind sehr da, wir lassen diese Menschen in Ruhe. Ich spreche solche Menschen wie meine Kollegen, nicht einfach so zu quatschen, weil wenn jeder von uns einen Satz ihm sagt, er hat schon
eine Menge Sätze gehört.
Sätze gehört. Deswegen, man versucht einfach, ihm auch seine Privatsphäre zu geben. Aber Udo ist ein sehr geselliger Mensch. Und wenn er Lust hat, er kommt zu uns und dann sprechen wir. Oder es ist unterschiedlich. Aber wir versuchen, ihm einfach in Ruhe zu... Das ist auch mit Peter Maffay. Aber es würde auch kein Problem sein, wenn du kommst und sagst ein paar Worte oder fragst etwas. Oder es ist überhaupt nicht.
Ja.
Kein Problem.
Wenn du jetzt an dieses, du hast das Jahr gerade schon erwähnt, nimm uns doch vielleicht einfach mal mit, was steht in diesem Jahr jetzt für dich noch so an? In welchem Projekt bist du gerade? Wie geht es vielleicht auch weiter in diesem Jahr?
Ich bin jetzt gerade mit Bibi und Tina um Tour.
Werden unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer definitiv kennen.
Ja.
Ja.
Und direkt nach habe ich, was ich auch mehrere Jahre mache, das ist Disney in Konzert.
Disney.
Ja. Disney in Konzert, das ist Musik aus Disney-Filmen.
Ja.
Und wir haben ein symphonisches Orchester mit 70 Leuten. Und viele Sänger. Und es ist einfach ein wunderschöner Abend mit schönem Musik. Ja. Und danach habe ich eine Pause und ich habe noch vor einem Karnevalverein etwas zu nähen, Uniform. Und dann kommt noch Vorbereitung für Projekte und ich darf darüber nicht sprechen.
Ah, schade. Das wäre jetzt spannend gewesen. Ja.
Leider ist unser Job so,
klar,
weil wir sind verpflichtet einfach.
Ja.
Manchmal darf man, manchmal darf man nicht, weil das ist jetzt Sache, sie sind noch nicht in Öffentlichkeit gekommen und deswegen muss noch.
Vielleicht haben wir dann nochmal eine Gelegenheit, darüber zu sprechen, wenn du darfst.
Ja.
Als Abschlussfrage vielleicht, Olivera, wenn du so an die, ich sag mal, nächsten 5 Jahre denkst, was ist für dich noch etwas, was du beruflich, privat, was du gerne noch erreichen möchtest?
Beruflich habe ich ziemlich viel erreicht, weil ich wollte immer eine Welttour machen. Das habe ich. Deutschland, Schweiz, Österreich habe ich quer und durch gereist und gesehen. Und ich muss sagen, Deutschland ist ein wunderschönes Land. Ich liebe es. Und meine, besonders am Anfang von meiner Tourkarriere, ich habe immer meine Off-Days verbracht, eine Führung durch Stadt zu buchen, dass ich ein bisschen deutsche Kultur lerne, weil es ist einfach wahnsinnig viel zu entdecken und zu sehen und das war einfach schön. In diesem Sinne habe ich schon viel gesehen und erlebt, aber ich bin jetzt vielleicht im Privatbereich. Ich will jetzt ein Buch schreiben und das ist jetzt ein Projekt, wo ich gerade arbeite.
Verrätst du, worum es geht? Oder ist das auch noch ein Betriebsgeheimnis?
Nee, ich habe auch andere Interessen als Kostümdesign. Ich bin auch Astrologin und ich mache jetzt eine Ausbildung für ein Anti-Stress-Programm. Und ich weiß nicht, ob Titel wird, aber es ist eine Anti-Stress. Oder was kann man... Sagen wir so, wir leben in Zeit, wo wir sehr viel unter Stress sind. Mhm. Nicht nur beruflich, sondern wir haben auch politische Druck, ökonomische. Und ich merke, dass viele Leute mehr und mehr unter diesem Stress leiden. Mhm. Und weil ich aus Krieg komme, weil ich mein Beruf ist sehr stressig, ich habe gelernt, damit umzugehen. Mhm. Und privat habe ich auch oft mit Leuten darüber gesprochen und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht kann ich das in ein Buch fassen. Das würde einfach Methode geben oder ein Training oder was akut man machen kann oder wenn man chronischen Stress hat, was man auch macht. Mehr als so ein bisschen Motivation, Buch.
Wie spannend. Und da fällt mir als Abschluss ein, was du am Anfang unseres Gespräches gesagt hast, das hat mit den kleinen Steinchen auf deiner Nähmaschine zu tun. Vielleicht magst du deinen Mottospruch gerne mal erklären.
Ja, das ist kein Stress, nur Stress. Weil das ist meine Abteilung und wenn viele Sachen passieren und alle sind so in Panik, Udo hat keine Panikband und ich habe keinen Stress, nur Stress. Ja. Und wir haben oft auch Darsteller, sie haben einfach Lampenfieber oder sie sind unter Stress. Und dann mache ich immer so einen Strasspunkt auf Ärmel.
So ein Strasssteinchen.
Strasssteinchen auf dem Ärmel. Und ich sage, jedes Mal, wenn du das siehst und wenn sie halten Mikrofon, das ist genau das. Ja. Das ist genau
was sie sichtbar. Sehen quasi. Mhm.
Und dann sage ich, denk an diesen Stein und... Kein Stress, nur Stress. Mhm. Und sie lachen immer. Und das ist so eine Erinnerung.
Ja. Olivera, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses wunderbare, spannende, sehr bewegende Interview.
Dankeschön.
Wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft. Und ich denke, wir haben schon das eine oder andere Thema, was wir nochmal besprechen können. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ja, und danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein und Zuhören und mit auf die großen Bühnen kommen. Nächste Woche lesen wir dann für Sie besondere Literatur, gelesen von besonderen Menschen. Wer? Das erfahren Sie dann. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.